Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 10. Juni 2025. Ich hoffe, Sie hatten schöne Pfingstferien, ein tolles Wochenende. Jetzt geht's wieder los und ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. An der Börse droht der größte Crash in der Geschichte, warnte Robert Kiyosaki vor wenigen Tagen auf X. Er ist der Autor des weltweit meistverkauften Finanzratgebers. Sollten vorsichtige Anleger jetzt auf Silber, Gold oder gar Bitcoin setzen? Kiyosaki schreibt es klar, Zitat, das größte Schnäppchen ist Silber. Im Jahr 2025 könnte Silber um das Dreifache zulegen. Silber liegt noch immer 60% unter dem Allzeithoch, während Gold und Bitcoin nahe an den Allzeithochs sind. Zitat Ende. Anders als Gold und Bitcoin ist Silber zudem ein Schlüsselrohstoff für Solarpanels, Elektroautos, Smartphones, Medizinaltechnik und überhaupt für jede Hightech-Anwendung. Schon 70% des Silbers fließen in die Industrie. Dieses Jahr dürfte die Nachfrage zum 7. Mal in Folge das Angebot übersteigen. Wie können Privatanleger auf das Potenzial von Silber setzen? Besonders einfach geht das mit einem S-Deposito der BB Wertmetall. Damit können Sie flexibel in Silbergranulate investieren, in den Grundrohstoff für alle Silberprodukte. Das S Deposito ist einzigartig. Für jeden Franken, den Sie einzahlen, erwerben Sie Silber. Dabei bleiben Sie so flexibel wie mit einem Depot. Die BB Wertmetall verwahrt das Silber in Ihrem Namen in einem Zollfreilager in der Schweiz. Sicher und versichert. Mehr Informationen zum S-Deposito finden Sie auf silber-deposito.ch. silber-deposito.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Die Welt ist interessant und die Welt ist meistens anders, als man sich das vorstellt oder als sie sich die Medien vorstellen. Das ist ja das Wichtigste und für mich eigentlich auch das Faszinierende immer wieder am journalistischen Beruf, wie stark sich so Meinungen und Vorurteile verselbstständigen können bei allen Themen. 70% all dessen, was die Leute für richtig halten, ist falsch. Und das sage nicht ich, das hat mir mal vor vielen, vielen Jahren ein hochdekorierter amerikanischer Chemiker bei einem Abendessen erzählt. Er war damals Professor an der Harvard University, Vorsteher des chemischen Departments der entsprechenden Abteilung, vor allem mit Nanotechnologie. Er selber beschäftigt der Entwicklung auch von künstlichen Fischen und dergleichen. Also wir reden da vor einer Zeit vor 20, 25 Jahren. Und ich fragte ihn, was ist journalistisch aus Ihrer Sicht zentral, was muss ich beherzigen? Und sein Satz wie aus der Kanone geschossen, 70% all dessen, was wir für wahr halten, ist falsch. Man muss diese landläufigen Irrtümer immer wieder zerlegen und hoffen, dass man sie nicht durch größere Irrtümer ersetzt. Also wir irren, wir tappen von einem Irrtum zum anderen, versuchen uns allerdings immer etwas weniger oder qualifizierter zu irren. Vielleicht kann man es auch so ausdrücken. Was sind die grossen Themen heute Morgen? Nicht so dramatisch, was die schweizerische Innenpolitik angeht. Das ist ja immer wieder das Beruhigende, wie langweilig, wie wohltuend langweilig es in der Schweiz zugeht, obwohl es natürlich auch wichtige Themen gibt, die wir hier immer wieder ansprechen. Aber das grosse Ding ist natürlich jetzt da, Los Angeles ist Kalifornien, Krawalle nach Protesten gegen Abschiebungen, weil Donald Trump am Samstag die Nationalgarde nach Los Angeles entsandte und es zu Krawallen kam, wirft Karen Bass, die Bürgermeisterin der Stadt, dem US-Präsidenten vor, die Tumulte dadurch erst angefacht zu haben. Was wir in Los Angeles erleben, ist Chaos, das von der Regierung ausgelöst wurde, erklärte Bass vor den Medien. Und die Zeitungen, die Schweizer Zeitungen, geben ihr da meistens recht. Ich bin nicht so sicher, ob das stimmt. Meine, der amerikanische Präsident hat ein Wahlversprechen, vielleicht sein wichtigstes Wahlversprechen abgegeben und das lautete, wir wollen diese illegale Migration beenden und ich werde auch die illegal sich in den USA aufhaltenden Familien zurückbringen. Das war seine markante Aussage und Trump gehört zu jenem Typus von Politiker, der, woran man sich schon gar nicht mehr so gewöhnt hat, der dann auch das macht, was er angekündigt hat. Und er ist gewählt worden. Ich meine, das war sein Mandat. Die Leute haben gesagt, doch, Wir nehmen ihn. Sie haben nicht den anderen gewählt, der da das Gegenteil versprochen hat. Und jetzt setzt Trump das um. Und in Kalifornien, keine Überraschung, in Los Angeles, das ist ja eine Hochburg des Antitrumpismus, da wehren sie sich dagegen. Und die Linken, die da natürlich tonangebend sind, übrigens der Grund dafür, warum immer mehr reiche Kalifornier nach Florida ziehen, weil sie ihnen nicht mehr gefällt, weil sie ihnen nicht mehr behagt. Übrigens Los Angeles, das ist bemerkenswert. San Francisco war ich jetzt schon länger nicht mehr, aber in Los Angeles, das ist auffällig, wie da also eine Verwahrlosung auch des öffentlichen Raums stattgefunden hat in den letzten Jahren. Ich kann mich erinnern, in den 90ern, zu Beginn der 2000er Jahre, bin ich oft nach Los Angeles in die Ferien gefahren. Mich immer fasziniert natürlich die Filmhauptstadt, dieses für europäische Augen Schweizer so fremde Los Angeles hat natürlich seinen ganz besonderen Reiz, aber da ist es also schon abwärts gegangen und eine ja, Zerrüttung geradezu des öffentlichen Raums hat stattgefunden in diesem ja serienmäßig durch Demokraten regierten Staat, diesem Bundesstaat, wie es heißt, aber ein Bundesstaat ist es ja nicht, ein unabhängiger, aber es ist einfach ein Kanton, ein großer Kanton in den Vereinigten Staaten von Amerika, ein US-Staat. Ja, da ist also wirklich ein Niedergang zu beobachten. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass das ja von der linken Seite regiert wird. Die greifen zwar immer mehr Steuern ab und versuchen immer mehr öffentliche Ausgaben zu produzieren, aber man sieht, dass eben diese Ausgaben offensichtlich nicht so eingesetzt werden, dass man es sieht, was das Stadtbild, was den öffentlichen Raum angeht. Also jetzt in Los Angeles in Kalifornien Aufstand gegen Trump, er schickt die Nationalgarde. Die Frage, die sich jetzt die Kritiker stellen müssen, lautet die, ja, was soll denn ein amerikanischer Präsident machen, wenn sich ein Bundesstaat gegen den gewählten Präsidenten wehrt, wenn der das umsetzt, was er in den Wahlen versprochen hat. Und wenn eben Menschen, die keinen legalen Aufenthaltstitel haben, die dann das Land verlassen müssen. Ich meine, man geht davon aus, als sei das normal und überhaupt kein Problem, wenn man da sich öffentlich, wenn man sich aufhält in einem Land, auch wenn man gar nicht in diesem Land bleiben darf, dann merken sie irgendwie, dass sich auch etwas in den journalistischen Gehirnen, die eine Erosion stattgefunden hat des rechtsstaatlichen Denkens. Also da machen jetzt die Medien ein großes Theater, ich halte dagegen und sage, ja gut, ist das ein Aufstand gegen die Demokratie, was wir da sehen in Los Angeles? Ist dieses Aufbegehren, das unsere Medien jetzt bengalisch beleuchten, ist das nicht etwas zutiefst Fragwürdiges, was sich da abspielt? Muss nicht ein amerikanischer Präsident diese Aufstände, wenn die Regionalregierung nicht bereit ist, muss er das dann nicht der Kraft seines Amtes tun? Ich erinnere daran, im Jahr, wann war es, 2019, vor der Abwahl von Trump nach seiner ersten Amtszeit, hatten wir auch in demokratisch regierten Städten Daueraufstände. In Portland zum Beispiel, Black Lives Matter, die haben jede Woche, haben sie auch öffentliche Räume in Schutt und Asche gelegt, angezündet, Justizgebäude, Polizeigebäude, X Polizisten wurden umgebracht, dies nach der Verhaftung, bei der dann der Verhaftete ums Leben kam, George Floyd. Sie erinnern sich, meines Erachtens eine sehr fragwürdige Verurteilung des Polizeioffiziers bei einer sorgfältigen Betrachtung des ganzen Falls. Ich habe mich damals relativ intensiv damit auseinandergesetzt. Aber das wurde zum Anlass genommen, auch von linker Seite, um eine Art Volksaufstand gegen die Regierung in Washington zu inszenieren. Da hat man nie so kritische Aussagen gehört. Natürlich auch die Regierung war schuld, wie heute wieder ist die Regierung schuld, wenn da die Linken aufmarschieren und alles zerstören und marodieren. So einfach ist es nicht, meine Damen und Herren. Das muss man von verschiedenen Seiten anschauen. Das ist nicht einfach nur das Trumpsche, erratische Verhalten, das hier von unseren Medien in Anschlag gebracht wird. Was sind weitere Themen? China und die USA verhandeln über Exportkontrollen für seltene Erden. Ja, auch das eine Facette, die wir hier schon in Erinnerung gerufen haben. Der amerikanische Präsident, der macht robuste Ansagen, aber am Ende des Tages ist er ein Mann des Kompromisses, ist er ein Mann der Verhandlungen. Dann habe ich ein Bild gesehen, das kursiert auch in den Medien. die israelischen Zeitungen, die israelische Regierung hat nun Bilder veröffentlicht von einem Hamas-Hauptquartier, von Tunneln, die da freigesprengt und freigelegt wurden. Und dieses Hamas-Hauptquartier befand sich unter einem Spital. Und dieses Spital ist während des Vorstoßes zu diesem Hauptquartier mehr oder weniger vollständig zerstört worden. Und wir lesen ja jetzt auch sehr, sehr viel Negatives über die Kriegführung der Israeli. Auch in der Schweizer Politik haben sich da prominente ehemalige Bundesrätinnen zu Wort gemeldet. Der Bundesrat müsse das verurteilen. Da bin ich total dagegen. Die sollen mal aufhören, sich in alles hineinzumischen. Das können sie den Medien überlassen, das können sie den Privaten überlassen, aber der Staat, die Regierung hat doch hier nicht vorzugeben, was man zu denken hat, sozusagen eine Position moralischer Entrüstung, wie wenn die Schweiz, der Bundesrat, so eine Art Moralschiedsrichter oder Schiedsrichter des internationalen Rechts wäre. Völliger Unsinn, weil die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung. Ich will einfach auf die Tatsache hinweisen, dass dieses Hauptquartier unter einem Spital ist, angelegt wurde. Ich meine, wenn du eine militärische Organisation bist, die mit einer grauenhaften terroristischen Attacke ein anderes Land angreifst und dann dein Hauptquartier unter einem Spital anlegst, ich meine, da muss man ja eigentlich gar nicht mehr diskutieren. Aber jetzt wird immer nur Israel verurteilt, aber über die Hamas, das wäre ja ein unglaublicher Skandal. Muss jetzt der Bundesrat auch verurteilen, dass die Hamas unter einem Spital sich einen Fuchsbau angelegt hat, einen betonifizierten. Für das haben sie ja das ganze Geld mehr oder weniger zweckentfremdet, anstatt es zu investieren in zukunftsfähige wirtschaftliche Aktivität in Infrastrukturen, die man zu Friedenszwecken benutzen kann. Man hat das Ganze einfach zu einem riesigen Bunker gemacht, unterhalb dieser zivilen Wohngebiete, unterhalb der Spitäler. Und ich meine, der Gipfel des Zynismus ist es ja, aber man kann auch sagen, der Gipfel dieser Guerilla-Logik, die es natürlich darauf angelegt hat, das eigene Publikum, das eigene Volk zu verheizen. Das ist ja genau die Logik, dass sie sich unter den Spitälern verstecken, um dann zu rufen, seht mal her, was die Israeli da für grauenhafte Terroristen sind, um einfach von der Tatsache abzulenken, dass sie selber mit ihrem Terrorismus, diesen ganzen Terrorismus über sich gebracht haben. Das ist hier die Situation, wie sie sich jetzt in meinen Augen mir darzustellen scheint. In der Schweiz dominiert die EU-Frage. Da zeichnet sich ab, das ist so etwas das innenpolitische Thema, jetzt auch mit dem Abgang des FDP-Präsidenten, er hat schon angekündigt, er hat ja in den Abschiedsinterviews gesagt, obwohl er ist noch ein paar Monate dabei, dann wird er unwiderruflich zurücktreten. Er hat gesagt, ja, die FDP, er selber, er sei schon dafür, dass man die neuen EU-Verträge, diese Unterwerfungsverträge, dass es da nicht nur ein Volksmehr gebe, sondern auch ein Ständemehr, also obligatorisches Referendum. Und ich glaube, das ist jetzt die Position, auf die es hinauslaufen wird. Es gibt in der FDP viele, die der Meinung sind, auch prominente Mitglieder, es brauche kein obligatorisches Referendum, aber es gibt eben auch ebenso viele in der FDP, die anderer Meinung sind. Und die anderer Meinung sind, sind vielleicht auch deshalb anderer Meinung, weil sie beobachten, wie stark dieses Thema die Leute bewegt. Also man macht das nicht, weil man sozusagen aus der philosophischen Betrachtung heraus der Meinung wäre, es ist falsch, eine so wichtige Frage einfach mit einem fakultativen Referendum abzuhandeln. Nein, man hat einfach gesehen, wenn man an dieser Position festhält, dann würde es die FDP zerreißen, beziehungsweise es würden sehr viele FDP-Wähler dann auch noch zur SVP abwandern und das wollen sie verhindern. Und Thierry Burkhardt hat das jetzt zum Abgang gesagt, er hat es nicht gesagt früher, als es noch eine ja, als er noch in gewissermaßen voll in Amt und Würden war, er hat es jetzt gewissermaßen so nachgeschoben. Und das ist so die Thematik, das ist die Diskussion, die wir hier führen. Und das bedeutet, also wenn die FDP sich auf diese Position dann tatsächlich konzentrieren sollte, wird das heißen, dass dann möglicherweise eben doch im Parlament der Entscheid getroffen wird, dass es hier ein obligatorisches Referendum gibt, was dann die Chance dieser EU-Unterwerfungsverträge angenommen zu werden, stark mindern würde. Und die FDP-Position, das kann ich Ihnen hier voraussagen, die wird dann ungefähr die sein, man wird sagen, ja, wir sind zwar gegen die Verträge, aber es braucht hier ein Volksmehr, Also man ein Volks- und ein Ständemehr, und man wird sich dann hinter dieser Entscheidung auch entsprechend verstecken können, wenn das Vertragspaket dereinst herunterfallen sollte. Hier, das sind so die innenpolitischen Brennpunktfragen. Aber wir sind froh, dass es nicht so drastisch und so heftig zu und her geht wie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da sehen Sie eben auch, das ist eine Art ein Failed State, was wir da auch sehen. Die Dysfunktionalität und die brandig gewordenen Glieder des Staates, die jetzt da irgendwie wieder geheilt werden müssen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's. Weltwoche Daily Schweiz. Ich melde mich gleich zurück. Bleiben Sie dran mit der internationalen Ausgabe. Einen schönen Start in diese etwas kürzere, nachpfingstliche Woche. Bis gleich.